Nun, ihr habt das Thema gesehen heute, Matthias steht auf dem Kippit. Elsbeth hat mich gefragt, ob sie da noch etwas anfügen soll. Und dann haben wir so, wie sagt man, darüber beraten und am Schluss haben wir gesagt, wir lassen das, Matthias genügt. Hat aber mit mir gar nichts zu tun, einfach, dass das klar ist. Ich komme gar nie vor in der ganzen Predigt. Ich heiße einfach gleich. Wir sind ja in der Serie, die wir genannt haben zwischen Auferstehung und Pfingsten. Eigentlich müsste es heißen zwischen Golgatha und Pfingsten, wäre vielleicht noch etwas präziser. Denn wir befinden uns zwischen zwei Welten. Die eine Welt, in der wir heute leben, in der wir auch verfolgt werden, wo wir jeden Tag kämpfen müssen, wo wir uns auseinandersetzen mit den Dingen, die auf uns zukommen. Und die andere Welt ist die Welt von Gottes Herrlichkeit, die uns verheißen ist und von der wir da und dort ein wenig durchschimmern sehen können. Gottes Herrlichkeit, die sichtbar wird. Und manchmal sind diese beiden Welten ganz nahe beieinander. So, dass man ganz schnell zwischen diesen beiden Welten wechselt. Ich möchte mit euch heute die Apostelgeschichte, das erste Kapitel, anschauen. Und ich möchte Tobias bitten, er spielt dann immer einen Text vor, weil ich finde, der Jens Kaldeweide, das liest, der macht das ganz, ganz, ganz gut. Ich möchte euch bitten, einfach gut zuzuhören. Vielleicht könnt ihr auch die Augen schließen, damit ihr noch besser hören könnt.
Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisung für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. »Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen«, sagte er. »Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen.« Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, »Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst?« Jesus gab ihnen zur Antwort, »Es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.
Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, als ich diesen Text gehört habe. Aber wenn ich so das ganze Leben von Jesus anschaue, dann merke ich, es ist alles Vorbereitung. Vorbereitung auf etwas, das kommen soll. Und immer wenn Jesus gelehrt hat, hat er gelehrt über das Reich Gottes. Immer. Das Reich Gottes, das kommen soll. Und es hat schon angefangen mit seiner Geburt, 33 Jahre vorher, hat es angefangen, diese Vorbereitung. Ihr erinnert euch an Zacharias und Elisabeth, an den Täufer Johannes, an Josef und Maria, an das Jesuskind. Alles ist prophetisch vorhergesagt worden und ist so eingetroffen. Es war also eine Vorbereitung, die Gott geschenkt hat. Dann haben wir die 3 Jahre, in denen Jesus mit den Jüngern unterwegs war. Auch das war nichts anderes als Vorbereitung. 3 Jahre lang waren die in einer Schule. Zwar nicht in einer theologischen Schule, auch nicht in einer Synagoge in dem Sinn, sondern sie waren mit Jesus unterwegs. Vorbereitung für die Zeit, die kommen wird. Und in diesem Text ist es noch einmal ganz stark zusammengefasst. Die Verheißung des Reiches Gottes, die dann beginnt, wenn Jesus von dieser Erde genommen wird. Die Verheißung des Heiligen Geistes. Den Auftrag, Jerusalem nicht zu verlassen. Und dass dies alles in ganz, ganz wenigen kurzen Tagen geschehen wird. Und wisst ihr, was mir an dieser Bibelstelle sehr gefallen hat? Weil ich da spüre, wie menschlich das die Jünger waren. Es steht im Vers 6. Als sie gefragt haben, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? So menschlich. Ich hätte das wahrscheinlich auch gefragt. Herr, jetzt ist doch die Zeit, jetzt musst du doch etwas machen. Jetzt ist doch die allerbeste Zeit, um dich zu beweisen als der König, der kommt in Macht und Herrlichkeit und die Römer aus dem Land zu werfen, oder? Jetzt wäre die Zeit. Und für mich ist es typisch, es sind die alten Erwartungen, welche die Jünger geprägt haben. Und wisst ihr was? Ist es heute anders? Sind wir nicht manchmal auch von diesen alten Erwartungen geprägt, die da heißen, Gott soll uns gesund machen oder dass wir reich werden und dass es uns gut geht und dann versprechen wir ihm, wir geben dann schon den Zehnten, wenn wir genug Einkommen haben, oder? Zum Beispiel. Oder wir würden ja schon Zeuge sein von der Auferstehung und der Wiederkunft des Herrn, wenn, und dann folgt irgendetwas. Wenn du uns die Leute vor die Haustüre setzt oder weiß ich was. Der Auftrag von Jesus lautet aber ganz anders. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, ist der Anfang, werdet ihr mit Kraft ausgerüstet. Für welch oder für was? Was für eine Kraft? Er sagt dann, diese Kraft wird euch befähigen, zu was? Meine Zeugen zu sein. Wisst ihr, ich habe den Eindruck, es wäre viel besser, wenn Gott mir Kraft geben würde, Wunder zu tun, oder? Wisst ihr, dann könnte ich Geld vermehren, dann könnte ich Kranke heilen, dann könnte ich Tote auferwecken, dann hätte ich die Kraft, die wirklich sichtbar würde. Aber Jesus sagt hier nur, der Heilige Geist wird auf euch kommen und die wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. Ist das so interessant, ein Zeuge Jesu zu sein? Haben nicht viele Menschen mit ihrem Leben bezahlt, weil sie Zeugen Jesu waren? Sind nicht viele Menschen in Not geraten, weil sie das Zeugnis von Christus in ihrem Leben hatten? Wurden nicht viele Menschen auch heute noch vergewaltigt, beraubt, weil sie das Zeugnis von Christus in ihrem Leben haben? Das wollen wir nicht hören. Es wäre uns viel lieber, wir könnten eben diese großen Dinge tun, oder? Wunder, Geld vermehren, Kranke heilen, Tote auferwecken. Was könnte man sonst noch machen? Es gibt viele Dinge, die man tun könnte, oder? Zeuge zu sein, das ist primär, also es ist erstrangig. Da, wo wir Zeuge sind, da erfüllen wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Und ich habe mir aufgeschrieben, wenn notwendig, auch durch Wunderwirkungen, die wird Gott schenken, wenn es Not notwendig ist. Das ist aber sekundär, das hat eine zweitrangige Bedeutung. Weil Gott ist nicht auf die Wunder angewiesen. Gott ist darauf angewiesen, dass ich und du, dass wir Zeuge sind. Zeuge zu sein, was bedeutet das? Ich möchte einen ganz kurzen Einschub machen. Was haben die Jünger damals gedacht, als sie dieses Wort gehört haben? Was haben sie gedacht, zu wem sollten sie hingehen mit diesem Auftrag? Ich habe das etwas genauer studiert. Das Verständnis, das die Apostel damals hatten, war, den Juden in der ganzen Welt das Evangelium zu bringen, nicht den Heiden. Das war nicht vorgesehen in ihren Köpfen. Warum behaupte ich das? Die Heiden, das Evangelium den Heiden zu bringen, das kommt erst in Apostelgeschichte 8. Und der liebe Gott und Jesus hatten da noch ziemlich Mühe, die Apostel davon zu überzeugen, dass sie zu den Heiden gehen sollten. Ihr kennt die Geschichte von Philippus in Samaria. Es war nicht vorgesehen, dass die zu den Zehnstämmereich gehen würden. Ihr kennt die Geschichte vom Kämmerer aus dem Morgenland. Es war nicht vorgesehen, dass Leute aus Afrika, die zufälligerweise in Jerusalem waren und sich eine Schriftrolle gekauft haben, dass die Jesus dann annehmen, dass die getauft werden und dass die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Kämmerer aus dem Morgenland, hey, der zog fröhlich seines Weges. Der Heilige Geist hat ihn erfüllt. Er war nicht traurig, dass Philippus gegangen war. War er weg. Er war fröhlich, weil der Heilige Geist mit ihm war und weil er das Jesaja-Buch jetzt plötzlich verstanden hat. Und es hat sehr viel gebraucht, damit Petrus sich auf den Weg gemacht hat, um Cornelius zu begegnen. Wir haben das im letzten Bible Discovery miteinander gelesen und haben das etwas analysiert, was da wirklich ist. Petrus hat gesagt, nein, ich werde nie etwas Unreines essen. Und es brauchte doch eine ganze Menge, bis Petrus dann auch bereit war. Und er hat sich dann entschuldigt bei Cornelius und er musste sich dann quasi auch rechtfertigen vor der Gemeinde in Jerusalem, warum dass er zu einem Heiden gegangen ist. Das Verständnis der Apostel damals war, dass sie das Evangelium von Jesus den Juden in der ganzen Welt bringen würden. Und es brauchte eine Verfolgung und es brauchte sehr viel, bis es durchgedrungen ist. Vor dem, dass Philippus nach Samarien gegangen ist, vor der Geschichte mit dem Kämmerer und vor dem Cornelius, haben sie bereits Petrus und Johannes festgenommen. Sie hatten bereits die Güterzusammenlegung beschlossen. Sie haben bereits den Stephanus gesteinigt. Und erst dann haben sie verstanden, was es bedeutet, zu den Heiden zu gehen. Und wisst ihr was, ich habe den Eindruck, uns geht es manchmal ähnlich. Wir verstehen nicht so richtig, wo Gott uns wirklich haben will. Apostelgeschichte 9 bis 11, Tobias.
Hatte. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen.
Auch das wieder für mich eine ganz interessante Stelle. Sie sehen also, wie Jesus entrückt wird, nachdem er ihnen den Auftrag gegeben hat. Es gab kein Wenn und kein Aber. Und dann, als er entrückt wurde, sind da zwei Männer, die eine Botschaft haben. Und die Botschaft ist ganz einfach. So wie ihr ihn sehen habt gehen, so wird er wiederkommen. Und damit spannen sie einen riesen Bogen zu einer Zeit, die noch nicht gekommen ist, die aber noch kommen wird. Und er sagt ihnen das, um in ihren Herzen etwas anzuzünden, nämlich zu erwarten, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Das ist die Botschaft dieser beiden Männer. Und das ist die Botschaft, die eigentlich auch für uns gilt. Wenn wir nicht erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt, so wie ihn die Jünger haben gehen sehen, dann ist alles umsonst. Dann ist Golgatha umsonst, dann ist alle Vorbereitung umsonst, dann sind die 3 Jahre, die Jesus mit den Jüngern gegangen ist, umsonst, dann ist die Auferstehung umsonst, dann ist der Heilige Geist umsonst. Aber weil Jesus wiederkommen wird, hat das alles einen wichtigen Wert. Den nächsten Text bitte, Tobias.
Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu.
Das passiert. Jesus ist in den Himmel gefahren und die Jünger fangen an, sich zu formieren. Sie treffen sich regelmäßig zum Gebet. Und ich denke, viele Leute sagen, ja, am Pfingsten sei die Gemeinde gegründet worden. Das denke ich nicht. Hier ist die Gemeinde gegründet worden. Hier in der Zeit der Not, in der Unsicherheit, in der Zeit, wo noch niemand gewusst hat, wo das hinausführt, haben sich Männer und Frauen zusammengetan, um miteinander zu beten. Um miteinander in der Schrift des Alten Testamentes dazumals zu lesen und miteinander auszutauschen, was sie gespürt, was sie gefühlt haben. Und Pfingsten war die erste große Evangelisation, denke ich. Die Zeit des Zusammenseins, also des gemeinsamen Gebetes, ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, auch wenn noch nichts Großartiges passiert. Die Inspiration durch den Heiligen Geist hat diese Menschen damals erfüllt, weil sie auf das Wort Gottes gehört haben, weil sie im Alten Testament die Stellen gefunden haben, die sich gerade vor ihren Augen erfüllt haben. Eine Zeit der Vorbereitung. Der nächste Text bitte, Tobias.
An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten. Es waren etwa 120 Personen zusammengekommen und sagte: Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten, und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hakel Damach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen.
Zeit der Vorbereitung. Als ich diesen Text für mich so gelesen habe, habe ich gedacht, ist das so wichtig, diese Vorbereitung? Ist es wichtig, dass es wieder 12 Jünger sind? Ist es wichtig, dass wir alles vom Alten Testament her bewiesen haben müssen? Ist es wichtig, dass wir uns auf das prophetische Wort berufen? Und ich habe gemerkt, wie in unserer modernen Zeit wieder sagen, ja, das spielt doch keine Rolle, ob das 11, 12 oder 13 sind. Hauptsache, das sind ein paar, oder? Und dann denken wir, ja, die Prophetien aus dem Alten Testament, die sind ja so wichtig, sind uns die leider nicht mehr sehr oft. Aber gerade die Prophetien aus dem Alten Testament, aber auch denn die Präzision, mit der Gott leitet, denke ich, kommt hier stark zum Vorschein. Ist wie ein Uhrenwerk, präzise. Eine Prophetie, die nicht erfüllt wird, bringt das Uhrwerk zum Stehen. Eine Prophetie, die erfüllt wird, zeigt, dass es stimmt. Und das ist, was wir uns heute immer wieder auch fragen, können wir dem Wort Gottes noch glauben? Und wenn wir die Präzision sehen, mit der Gott gearbeitet hat, durch die ganze Geschichte hindurch, bis heute, dann werden wir erkennen, es ist wahr. Das Uhrwerk läuft, weil Gott es so haben will. Und dann den letzten Text noch, Tobias.
Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf. Josef mit dem Beinamen Barsabas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie: Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias, und er wurde als 12. in den Kreis der Apostel aufgenommen.
Ich finde das eine ganz interessante Geschichte. Sie sitzen also zusammen, sie sehen, dass etwas erfüllt werden muss aus dem Alten Testament, von der Prophetie her, und sie sprechen ein Gebet. Herr, zeige uns. Und sie haben Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Also jemand, der von Anfang an dabei war, jemand, der Zeuge war, jemand, der einen guten Ruf hat, sicher auch jemand, auf den man sich verlassen kann. Und sie haben zwei gefunden und haben eine interessante Art und Weise gemacht, wie sie den bestimmt haben. Was hätten wir heute gemacht? Eine Abstimmung, oder? Ja, also als Schweizer machen wir immer wieder eine Abstimmung, wenn wir nicht wissen, was richtig und was falsch ist oder wer der Bessere sein soll, oder? Hatten wir abgestimmt, wer ist für Josef, wer ist für Matthias, Und dann hätte das 4-3 oder irgendetwas dann ein Resultat gegeben. Und Petrus hat das ganz anders an die Hand genommen. Erfüllt vom Heiligen Geist. Und das Los ist auf Matthias gefallen, meinen Namensvetter. Nun, ich möchte euch gerne einige Dinge zu Matthias sagen. Einige Fakten. Ihr wisst ja, ich liebe die Fakten in der Bibel. Und ein Fakt ist, dass der Name bedeutet Geschenk Jahwes oder Geschenk Gottes. Matthias bedeutet ein Geschenk Gottes. Und einige Fakten dazu zu Matthias. Erstens, er wird gar nie mehr erwähnt in der Bibel. Gar nie mehr. Das ist die einzige Stelle, wo er vorkommt. Trotzdem war es wichtig. Trotzdem war es richtig. Und einige Fragen, die ich mir dazu gestellt habe, ist, war dieser Matthias ein würdiger Ersatz für den Judas? Wäre es nicht besser gewesen, sie hätten den Paulus anstelle von Matthias genommen? Wäre doch logisch, oder? So viel geschrieben, so wortgewandt, so schriftgewandt, so ein feuriger Missionar, der hätte sich doch viel besser gemacht als der Matthias. Ja, die hätten das auch wenig verschieben können, oder? Wäre doch kein Problem gewesen. Aber das vielleicht war Petrus wieder mal zu früh, oder? Hätte ja sein können. Hat Petrus einen Fehler gemacht, als er das Los entscheiden ließ? Fragen über Fragen. Lassen wir das mal so stehen. Jetzt eine Frage an dich. Bist auch du ein Apostel? Viele würden sagen, ja, Jünger vielleicht, aber so Apostel, das, was bedeutet das eigentlich, ein Apostel zu sein? Du weißt es sicher noch von Go4it, oder? Was sind Apostel? Gesandte mit einer Botschaft. Apostel sind nichts anderes als Menschen, die gesandt wurden mit einer Botschaft. Und diese Botschaft, die haben sie zu verkündigen, weil sonst macht es keinen Sinn, gesandt mit einer Botschaft zu sein, oder? Nur wenn wir die Botschaft verkündigen, erfüllen wir auch den Dienst eines Apostels. Frage, hast du diesen Auftrag empfangen, Gesandter mit einer Botschaft zu sein? Ich denke ja, jeder von uns. Und wie heißt diese Botschaft? Oh, jetzt wird es schon schwieriger. Hä? Ach, wie heißt jetzt diese Botschaft? Was sollen wir verkündigen? Jesus als den gekreuzigten und auferstandenen, genau. Ich habe eine gute Stelle gefunden, die könnt ihr euch vielleicht noch notieren, wenn ihr Schreibzeug habt. Die steht leider nicht auf dem Keepit. Sie steht in Römer 10, Vers 15. Wie kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand dazu ausgesandt wurde? Das fragt Paulus die Römer. Wie kann es eine Verkündigung geben, wenn niemand ausgesandt wurde. Doch gerade darüber steht in der Heiligen Schrift, welche Freude macht es, die Schritte der Boten zu hören, die die gute Nachricht bringen. Ich denke, hier ist es ganz toll zusammengefasst. Was ist unsere Aufgabe? Die gute Nachricht zu bringen. Vor einigen Jahrzehnten hat die gute Nachricht daraus bestanden, dass man den Leuten gesagt hat, wenn du Jesus Christus nicht annimmst, gehst du auf ewig verloren. Das war die gute Nachricht. Mögt ihr euch noch erinnern, die Eltern unter uns vielleicht? Hä? Aber was ist wirklich die gute Nachricht? Wen rettet er? Wann? Genau. Ja, genau, zuerst muss es verkündigt werden. Ich habe eine zweite Stelle gefunden, die möchte ich euch vorlesen. Sie steht in Lukas Kapitel 4, 18 und 19. Dort steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Der Herr hat mich gesalbt. Warte, ich lese euch das vor. Das macht Sinn, dass ich euch das im Original vorlese, weil das ist so gut. Das ist übrigens der Text, der über Jesus ausgesagt wurde. Und wir sind ja als Nachfolger Jesu, stehen wir in der genau gleichen Aufgabe drin. Lukas Kapitel 4, 18 und 19. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, den Gefangenen Freiheit und den Blinden Augenlicht zu verkündigen, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen und zu verkündigen ein Gnadenjahr des Herrn. Das ist die Botschaft, die Jesus über sich selber in der Synagoge gelehrt hat. Und ich denke, es ist auch die Aufgabe, die für jeden von uns gilt, wenn wir Jünger oder Apostel von Jesus Christus sein möchten. Den Armen die gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehend werden und den Unterdrückten, dass Gott für sie Freiheit beginnt. Jetzt ist die Gnade, ist das Jahr der Gnade des Herrn. Und jeder von uns darf in dieser Berufung laufen, denn wir sind Jünger Jesu. Was bedeutet das aber für uns als Gemeinde, habe ich mich gefragt. Könnte das ja einem Einzelnen zuordnen. Aber ich denke auch, dass es die Aufgabe für die ganze Gemeinde ist. Wir, du und ich, und wir alle stellen nämlich die Apostelversammlung in Horgen dar. Oder? Das heißt, wir als Gemeinde haben eine Berufung. Nämlich die Berufung, die ich eben vorhin gelesen habe. Der Empfang des Heiligen Geistes ist keine private Erfahrung. Etwas, das für dich alleine gegeben ist. Und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist mach dich eigentlich zur Mannschaft Gottes zugehörig. Damit du ausgerüstet bist mit der Kraft Gottes, den Dienst zu tun, den er für dich vorbereitet hat. Gott schenkt auf diese Art und Weise Befähigung und Kraft zur Verbauung nicht nur der Gemeinde, sondern des ganzen Dorfes, der ganzen Region, der ganzen Nation und weit darüber hinaus. Wenn wir die Apostelgeschichte etwas genauer anschauen, stellen wir fest, dass diese geistliche Kraft, die ausgegossen wurde, die Voraussetzung war, dass die Jünger in alle Welt hinaus zerstreut wurden und als Botschafter Christi dienten. Diese geistlichen Kräfte ist zuerst natürlich die Kraft, ganz einfach Zeugen zu sein von dem, was Christus in meinem Leben getan hat. Und dazu kommen dann spezielle Gaben, die werden wir dann nächsten Sonntag hören in der Pfingstpredigt, aber ich nehme sie ein wenig vorab und ergänze sie. Am Anfang war wirklich nur der Auftrag, Zeuge zu sein von der Auferstehung Christi. Dann kam die Berufung dazu, in fremden Sprachen zu reden. Pfingsterlebnis. Dann haben sie die Güter miteinander geteilt. Es war irgendwie ganz normal, dass man niemanden hungern ließ. Und dann beginnt es eigentlich, und ihr müsst es mal nachlesen in der Apostelgeschichte ganz langsam, Da macht Petrus einen gesund. Ein wenig später macht er wieder einen gesund. Und dann plötzlich kommen ganz viele Leute und viele Menschen werden gesund. Und es wurde von einem ganz kleinen Anfang etwas ganz Natürliches, dass dort, wo Petrus durchging und sein Schatten auf die Menschen fiel, so steht es in der Apostelgeschichte, die Menschen gesund wurden. Aber das war nicht der primäre Auftrag. Der primäre Auftrag war, Zeuge zu sein, den Menschen die frohe Botschaft zu verkündigen. Und dann sind halt eben diese Wunderdinge auch geschehen. Wir möchten es oft gerne umgekehrt. Wir wollen die Krankenheilungen, vor allem für uns persönlich, weil das ist noch praktisch, oder? Ja, so viel Egoismus haben wir. Aber eigentlich ist das eine ganz andere Dimension. Unsere grundsätzliche Aufgabe ist, Zeuge zu sein. Lokal und in der ganzen Welt. Ich möchte noch etwas einfügen, damit ihr das auch richtig versteht. Und es ist mir sehr wichtig. Nicht jeder von uns hat die gleiche Berufung. Aber jeder von uns hat eine Berufung, die er von Gott geschenkt bekommen hat. Und wenn er die zum Wohl des Reich Gottes einsetzt, dann fängt Gemeinde an zu funktionieren. Dann fängt Gemeinde an zu wachsen. Ist ganz normal. Dann fängt die Gemeinde an, sich in eine neue geistliche Dimension hineinzubewegen. Und dort, wo wir das als Privatsache abtun, kann das eben nicht geschehen. Dort, wo wir die Berufung nur für uns persönlich nehmen, kann es nicht passieren. Und ich möchte einfach kurz zusammenfassen, ich habe das in einer Art Gebet gemacht für mich. Und ich möchte euch einfach einladen, gut zuzuhören. Herr, lass uns deine Zeugen sein. Hier und in der ganzen Welt. Herr, lass uns die Zeit der Vorbereitung ernst nehmen. Herr, lass uns unsere Gaben füreinander einsetzen. Herr, lass uns als Gemeinde füreinander da sein. Herr, lass durch uns Wunder geschehen, damit die Welt deinem Wort glaubt. Herr, lass uns wie Matthias in die Bresche stehen, damit dein Reich gebaut werden kann. Amen. Ich möchte euch einfach einladen, diese Gedanken mitzunehmen. Gott hat für jeden etwas vor. Und Alter schützt vor Berufung nicht. Stimmt das? Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen.